Herzlich willkommen bei Irgendwas und Bücher, dem Buchclub-Podcast für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mein Name ist Christian und das ist Philipp.
In unserem Podcast lesen wir Bücher und besprechen, wo wir die Ideen in unserem Alltag wiederfinden. Du kannst dich unserem Leseverhalten anschließen oder einfach nur zuhören.
Mehr über uns und unseren Podcast erfährst du unter www.irgendwas-buecher.at oder auf unserem Instagram-Profil Irgendwas und Bücher. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Darm mit Charme von Julia Enders. In dem Buch geht es ja über unser unterschätztes Organ, und zwar den Darm. Quasi eine unserer drei wichtigen Kanäle, sagt Julia Enders. Also einmal das Herz mit der ganzen Blutlaufbahn, das Gehirn mit den ganzen Nervenbahnen und das dritte unser Verdauungssystem von oben nach unten. Und im zweiten Teil von dem Buch, was wir jetzt gelesen haben, also dem Nervensystem unseres Darms, begleiten wir quasi ein Kuchenstück auf dem Weg durch unsere Verdauung, was ich mega spannend gefunden habe. Ich bin mit ein paar Bekannten, die was ich nicht so oft sehe, bin jetzt auf ein Bier gegangen und sitze da in Innsbruck im Treibhaus und wir sprechen über Darm mit Charme, habe eben das gesagt, und ein bisschen erzählt vom Buch. Und dann ist das passiert, was ganz selten, aber doch, finde ich, häufig passiert, dann kommen die Anekdoten über Magen-Darm-Probleme. So quasi, ich war in Marokko und dann. ich war in Griechenland, habe gedacht, ich kann einen Salat essen und habe es bitter bereut. So. Und dann habe ich mir gedacht, ist das jetzt nur ein Phänomen in meinem Freundeskreis oder ist es tatsächlich so, dass Magen-Darm-Anekdoten immer relativ gut ankommen? Oder halt die Geschichten zumindest für viele Leute interessant erscheinen, oder?
Ja, stimmt.
Stimmt, oder?
Ja, ich glaube, man erzählt intuitiv solche Geschichten.
Ja, ich weiß es auch nicht. Was bewegt Leute quasi zu sagen, ich habe da meine ganzen Ausgänge nicht mehr unter Kontrolle gehabt und alles ist eskaliert und alle am Tisch sagen, oh je.
Aber das habe ich. Oh je, erzähl mir mehr.
Ja, genau. Also, wie war das? Was hast du gegessen? Wie lange hat es gedauert?
Ja.
Und das ist ja ganz witzig, weil ich habe ja auch Freunde von uns getraut und die haben bei mir mit denen zusammengeguckt und habe die auch gefragt und haben sie mal gleich eine der ersten Geschichten, die sie mir erzählt haben, war quasi im ersten Urlaub in Ägypten haben wir boah, der Problem gehabt. Und das hat uns auch schon zusammengeschweißt, weißt du? Da habe ich gedacht so, ja gut. Okay. Also ist es in deinem Bekanntenkreis auch so?
Ja, ich kann das.
Das heißt, immer wieder
daherkommen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe zwei Freunde in meinem Freundeskreis, die untereinander auch sehr gut befreundet sind und sollten sie das hören, sie wissen, wer sie sind, die sich eine ganze Weile, ich glaube inzwischen nicht mehr, aber eine ganze Weile gegenseitig jeden Tag Fotos von ihrem Stuhlgang geschickt haben. Und sie haben es ist so weit gegangen, dass bei Toiletten, wie du es letztes Mal gesagt hast, wo quasi der Stuhl direkt ins Wasser geht und quasi verschwindet oder so, ja. Dass sie das zuerst extra mit Klopapier ausgeleckt haben, oh, damit sich dann ein Foto ergibt.
So. Oh Gott.
Und, also, ich kenne diese Geschichten voll aus diesem Freundeskreis.
Okay. Das ist gut. Ich stelle mir das dann so vor, man geht dann zum Arzt, hat irgendwie Probleme mit der Verdauung und dann sagt der Arzt, ja, wie schaut es mit dem Stuhlgang aus? Ja, warte mal, ich habe da ein paar Fotos. Oh je.
Ja.
Okay, ja, interessant. Interessante Freunde.
Ja. Super Freunde.
Super Freunde.
Ja, aber ich glaube, das rührt auch so ein bisschen daher, um wieder aufs Buch zu kommen. Sie sagt ja eben, der Darm ist einer der drei großen Dinge in unserem Körper und macht, also in dem Moment, wo ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, boah, ja, also macht vollkommen Sinn, weil viel mehr ist dann auch schon gar nicht mehr. Mhm. Und sie sagt ja auch, dass der Darm ein ähnlich komplexes Nervensystem hat wie unser Hirn. Mhm. Und wir nehmen den Darm ja eigentlich nur irgendwie so als Trompetenrohr für Fürze wahr und für braune kleine Häufchen. Aber die Natur und die Evolution würde dem Darm nicht so ein komplexes Nervensystem verpassen, wenn es nicht eine wichtige Funktion hätte, weil das wäre total sinnlose Energie und Arbeit. Und die Natur und die Evolution stehen nicht besonders auf sinnlose Arbeit. Mhm. Das heißt, das hat schon sicher einen tieferen Grund, warum, also tieferen Grund klingt jetzt nach Psychologie, aber es hat sicher einen wichtigen Grund, warum der Darm so ein komplexes Nervensystem hat. Und deswegen glaube ich auch, dass er in vielen Geschichten oder Anekdoten bei uns im Alltag viel Platz findet. Auch wenn nicht immer so ganz offen drüber geredet wird, sondern oft mit Euphemismen oder halt mit irgendwelchen Geschichten drumherum. Weil es halt doch sehr, sehr entscheidend ist. Oder? Mhm. Also der Darm ist schon wichtig.
Ja, und interessanterweise vereint der Darm ja auch die Menschen, weißt du, ich meine? Also ja, wenn man jetzt zum Beispiel so Stars anschaut oder irgendwie Politiker, dann fällt oft, oder nicht oft, aber bei manchen Menschen fällt der Satz, ja, der hockt am Klo wie mir alle anderen
auch. Ja, genau.
Weißt du,
ja.
So quasi. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich eine gewisse Vertrauensbasis hat, wenn man das erzählt, oder? Also wenn man über dieses Thema redet, weil man das jetzt wirklich nicht öffentlich bespricht.
In einem Podcast oder so. Genau. So.
Hat die bei dem Weg von dem Kuchenstück durch von Augen über Nase, Mund, Rachen, Speiseröhre, Magen, Dünndarm und Dickdarm, hat es da irgendwo für diesen Moment gegeben, wo du dachtest, wow?
Ganz viele, ehrlich gesagt. Also ganz viele. Da, ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, ihre Formulierung oder ihre Erklärung, wie Schlucken funktioniert. Also ich lasse jetzt einmal die Augen und die Nasen weg, weil da... Das ist für mich relativ klar, Kuchen schaut geil aus, Kuchen riecht richtig geil, ja. Natürlich will ich Kuchen essen. Ja. Aber zum Beispiel beim Schlucken, dass das eigentlich wie ein Lichtschalter funktioniert und dann halt das Essen nach hinten gedrückt wird und dann kann man mit der Zunge sozusagen den Lichtschalter bedienen und die Zunge macht den Mund zu. Das heißt, du drückst mit der Zunge so ein bisschen gegen den Gaumen nach oben, oder? Und dann kann geschluckt werden, weil da nichts anderes wichtig ist, außer dass halt das Essen nach unten geht. Und daraufhin bin ich natürlich gleich vom Buch gesessen und habe probiert, mit gerader und ausgestreckter Zunge zu schlucken. Ja. Geht nicht. Bis hin, dass ich mich dann verschluckt habe. Und dann zum Beispiel gleich der nächste Schritt ist, dass dann das Gaumensegel zum Beispiel die Nase dann auch noch zumacht, oder weil unsere Nase und unsere Rachen sind ja verbunden. Und beim Schlucken hört man dann so ein Ploppen, so quasi im Kopf. Mhm. Ja, natürlich habe ich den ganzen Abend nichts anderes mehr gehört, als wie dieses Ploppen im Kopf. Also ist echt ganz interessant, was da funktioniert, also wie die Mechanismen funktionieren, oder? Weil probiere mal zu schlucken und pass mal drauf auf, dass du immer genau das Gleiche machst beim Schlucken und dass du das nicht verändern kannst. Also wenn du schlucken willst, dann geht die Zunge nach oben, fertig, aus, geht nicht anders. Das
ist einfach so, ja.
Das waren so, also dieser Schluckprozess war ganz, ganz spannend. Und eins, was mir auch noch hängen geblieben ist, dass wir zum Schlucken von etwas 5 bis 10 Sekunden brauchen und uns das aber nicht so lange vorkommt, weil wir nur im oberen Drittel von unserer Speiseröhre quergestreifte Muskulatur drumherum haben. Das heißt, nur im oberen Drittel, also bis zu dieser Mulde da oben quasi beim Schlüsselbein da, oder wo sich die 2 Schlüsselbeinseiten treffen, bis dahin spüren wir es. Und dann geht es aber nur 2 Drittel weiter, die Speiseröhre. Und das spüren wir schon gar nicht mehr. Dann haben wir gedacht, so, wow, ja, krass. So, weil das gefühlsmäßig kann man ja teilweise Schlucken bis nach unten spüren. Aber stimmt einfach nicht.
Ja.
Weil es einfach nicht da ist. Das waren so die größten Sachen, was ich beeindruckend gefunden habe. Danach die Teile von Dünndarm und Dickdarm. Habe ich interessant gefunden und sein super spannend. Aber das ist für mich schon wieder so weit weg, weil du es eben nicht spürst, dass ich mir gedacht habe, ah ja, okay, ja, sowas in der Art, das haben wir ja schon mal in der Schule gelernt oder so.
Ja.
Oder wie ist es dir da gegangen?
Ja, ähnlich. Ich meine, es ist so, denn, wie du sagst, den Schluckprozess oder den spüre ich noch, alles danach spüre ich nur, wenn es nicht funktioniert, oder?
Ja.
So, das stimmt, ja, das hat man mal in der Schule gelernt. Tatsächlich, was mir am meisten oder was mich extrem fasziniert hat, ist, wie quasi der Magen wie so eine Tierstation funktioniert. Also quasi jetzt er leckt Sachen und dann sagt, okay, das ist jetzt ein Fett oder das ist ein Kohlenhydrat, das ist ein Eiweiß, okay, das kann ich da jetzt um mich lassen, das macht jetzt einmal da, es geht so weiter, durch diese kleine Öffnung am Ende vom Magen, dass der ihm quasi sortiert, wo ich mich dann gefragt habe, wie erkennt mein Magen und die Magenzellen denn überhaupt, was das ist.
Mhm.
Weißt du? So.
Ich habe ja keine Augen.
Na voll. Und ja. Ich weiß, es hat mal da so auf Kickstarter so ein Projekt gegeben. Das war eine Trinkflasche quasi. Die Trinkflasche hat erkannt, was in der Trinkflasche drin ist. Also Wasser, Saftel, Kaffee, wurscht was, also Ding, und hat das dann in einer App gespeichert, sodass du anschauen hast können, was trinkst du denn über den Tag verteilt und wie viel Kalorien hat das und wie viel Zucker hat das und wie viel, also sprich, das hat irgendwie die Flüssigkeit analysiert. Mhm. So. Und das haben wir damals gedacht, boah, das ist ja mega geil, weil du dann quasi, du musst halt immer aus diesem Becher trinken, aber du hast quasi dein ganzes Trinkverhalten, vor allem wenn du jetzt nicht nur Wasser trinkst, hast du dann irgendwie abgebildet. Und damals haben wir gedacht, wie macht das so ein Becher? Und dann haben wir gedacht, ja, okay, Technik, irgendwie, was nicht, Infrarot, Laser, wurscht was, keine Ahnung, irgendwas wird es schon geben. Aber dann denke ich mir so, woher kann das mein Körper?
Ja.
Woher erkennt der das?
Und noch viel, viel komplexer und auf viel, viel kleinerer Ebene.
Und so automatisch.
Ja.
Weißt du so. Und das habe ich extrem spannend gefunden. Und dass dann hinter dem Magen, was da alles passiert, also vor dem Buch hätte ich quasi sagen können, ja, wir essen, also Essen zerkleinern im Mund, dann fliegt es über die Speiseröhre in den Magen und dann verschwindet es im Darm und dann verschwindet es im Klo.
Ja.
Weißt du so, also ja. Den Prozess.
Ja, vor allem auch, welche Organe welchen tatsächlichen Prozess machen. So, ja. Der Magen macht eigentlich gar nicht so viel.
Mhm.
Ja. Ehrlich gesagt war meine Wahrnehmung echt oft so, ja, der Magen zerkleinert das dann komplett. Und was im Darm passiert, checke ich eigentlich nicht so ganz.
Ja.
Der nimmt halt dann die Nährstoffe aus. Aber in Wirklichkeit passiert ja ein Großteil des Zerkleinerungsprozesses oder eigentlich der richtige Zerkleinerungsprozess und das Auflösen in Bestandteile passiert ja erst im Dünndarm.
Mhm.
Wo man dann auch, boah, haben wir das einmal gelernt in der Schule?
Wir haben es sicher einmal gelernt, aber keine Ahnung.
Ja, brutal.
Aber das zeigt ja auch wieder, wie gut das in der Schule war, mit solchen Büchern in unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Also ja, in Biologie zum Beispiel, wenn es ums Thema Verdauung geht, sag ich, ja, passt, dann liest man das Buch.
Das wäre der Wahnsinn.
Oder? Also so, und da merkst du halt wieder, wie wichtig gut aufgearbeitete Information ist, weil das ist einfach lustig und das ist einfach gemütlich zum Lesen. Und eben da, wo ich im Treibhaus geguckt bin mit den Bekannten, dann habe ich gesagt, damit Jamna hat auch, und ich gesagt, ja, das habe ich auch gelesen, das ist so geil, das ist so lustig. Und ich habe da dazu auch noch mir ein Interview angeschaut mit ihr, mit dem Frank Elstner, dann kennt man, kennst du so, oder dann kennt irgendwie jeder. Und da hat er dann gefragt, so als Abschlussfrage vom Interview, was ist das Schlechteste, was man seinem Darm antun kann? Und dann hat sie gesagt, irgendwie sie ist kein Fan davon, diese Sachen so zu sehen, also quasi, was ist das Schlechteste, sondern sie sieht es eher anders immer, was ist das Beste, was man seinem Darm antun kann? Und ihre Motivation ist quasi nicht zu sagen, der Darm ist das Heilmittel für alles und quasi das ist das wichtigste Organ, sondern was sie sagen will, ist, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen freizitiert, die eigene Lebensqualität besser im Griff zu haben. Das heißt, man muss sich quasi so nicht alles merken, aber sowas, wie was wir jetzt zum Beispiel gelernt haben, oder? Also 2 bis 3 Stunden nach dem Essen ist eigentlich die richtige Verdauung. Das heißt, vielleicht, ja, wenn ich jetzt das isst, keine Ahnung, Chips und Süßigkeiten und mir das voll einhaue, dann währenddessen geil, 2 bis 3 Stunden danach bin ich miert. So, ich esse einen Salat, das ist vielleicht auch geil, während ich es ist, und 2 bis 3 Stunden später habe ich zwar wieder ein bisschen Hunger, aber ich habe eigentlich relativ viel Energie. Und als ich gesagt, es geht eigentlich um wissenschaftliche Erkenntnisse, die wieder zurück in die Lebensqualität gehen. Und die, glaube ich, merkt man sich halt auch am besten, wenn ich dabei lache.
Ja,
und wenn ich mir nicht denke, ich verstehe den Satz nicht, ich muss ihn 3-mal lesen,
wie
es oft ist.
Das finde ich, das ist absolut richtig und das nehme ich auch absolut selber mit für mich aus dem Buch. Zum Beispiel, was du es eben gesagt hast, nach 2 bis 3 Stunden, da fängt dann dieses, die Reinigung vom Dünndarm an und die machen das so quasi, so sieht da echt eine nette Illustration drin, dass quasi der Magen noch so die Resteln ausputzt, der Dünndarm haltet nochmal so ein bisschen die Tür auf, lasst nochmal alles durch und dann wascht er alles durch, so mit dem Hochdruckreiniger so quasi. Und das ist dann der Moment, wo uns der Magen knurrt.
Mhm.
Und eigentlich knurrt meistens gar nicht der Magen, sondern meistens eher der Dünndarm. Und das ist der Moment, wo wir jetzt zur Gesellschaft oder halt, wo wir irgendwie, zumindest ich, so formulieren wir es richtig, wo ich immer so das Bild gehabt habe, wenn man den Magen knurrt, dann habe ich Hunger. Aber sie sagt, eigentlich, wenn das Knurren ist, dann reinigt sich der Dünndarm, dann sollte man eigentlich den Dünndarm einfach mal ein bisschen reinigen lassen und nicht sofort Essen nachwerfen, weil sobald man wieder isst, hört der Reinigungsprozess auf und der Verdauungsprozess beginnt wieder.
Mhm.
Und und das zu lesen, so wie sie das formuliert und das schreibt, das tragt, glaube ich, auf jeden Fall zumindest zu meiner Gesamtgesundheit langfristig bei, weil ich mir einfach denke, cool, also viel mehr Wertschätzung im Darm gegenüber plötzlich, oder? Und so, ja, passt, man muss dem halt auch mal eine Pause gönnen und dann isse ich was und schaue, dass ich eine gescheite Mahlzeit zu mir nehme. Und das tun wir seit Baskast eh.
Ja.
schaue, dass ich eine gescheite Mahlzeit zu mir nehme und nicht ständig konstant durchsnack, weil dann meine Verdauung nie zur Ruhe kommt, sondern lieber vernünftige Mahlzeiten, vernünftige Abstände und dann geht es einem auch gleich viel besser und das merkt man auch. Dann merkt man auch, hey, wenn ich jetzt am Mittag die Zucchini-Nudeln mit Erbsen-Bolognese zum Beispiel isst, dann geht es mir gut am restlichen Tag. Da bin ich satt, da habe ich Energie. Das ist doch super. Und wenn ich mal irgendwie einen Junkfood-Burger reinhaue, dann ist der zwar im Moment des Essens natürlich auch geil, keine Frage, aber danach ist halt so Food-Koma angesagt. Mhm. Also, boah, jetzt wäre Couch geil. Boah, ich brauche Couch. Und ich glaube, das macht sie ganz gut. Und wenn jemand in einer Buchhandlung steht oder mal in das Buch einlesen will und so quasi einen Geschmack kriegen will, dann habe ich schon ein Lieblingskapitel für mich ausgefunden, das sie empfehlen wird, was man lesen soll. Und zwar, ich habe es aufgeschrieben mit Lieblingskapitel Kotzen, weil sie auch so herrlich offen über das Kotzen redet. Aber ich glaube, in Wirklichkeit heißt es Erbrechen. Ja, genau. Erbrechen, Seite 106 bis 116. Also 10 Seiten, das ist in 10 Minuten gelesen. Da läuft sie meiner Meinung nach zur Höchstform ihrer Metaphern und spitzfindigen Bemerkungen auf. Das ist einfach ein Genuss zum Lesen, das ist echt geil.
Ja, und wahnsinnig beeindruckend finde ich halt einfach, ich glaube, sie war 24, wo sie das Buch geschrieben hat. Und ich finde das halt auch irgendwie so, ich habe mir das jetzt einmal die Geschichte ein bisschen angeschaut von ihr. Sie hat quasi immer schon, zuerst hat sie Schuppenflechten gehabt. Und hat da Probleme damit gehabt und hat das dann irgendwie gelöst. Sie kann aber nicht genau sagen, über was, weil sie einfach so viel recherchiert hat und alles Mögliche gleichzeitig ausprobiert hat. Aber da hat sie viel über den Darm schon gelernt, was sie fasziniert hat. Dann eben diese Geschichte mit dem Mitbewohner, dass der quasi ins Zimmer einer gekommen ist und gesagt hat, quasi, wie geht Kacken? Und hat sie so gedacht, gute Frage. Und dann hat sie ein YouTube-Video gemacht, also so ein Poetry-Slam-Video, das Darm mit Charme heißt. Und das haben wir jetzt auch angeschaut. Das hat dann irgendwie 1,4 Millionen oder 2,4 Millionen, irgendwie sowas, auf jeden Fall Millionen Aufrufe generiert, wo sie ganz viel von dem schon macht. Und das muss man sich anschauen, weil es einfach genau, da merkst die Kombi, warum es so gut funktioniert, weil das sie ist. Ja. Also der Schreibstil, wie sie, das genau wie sie da schreibt, genau so redet er.
Ja.
Und das ist total geil, dieser Poetry Slam ist quasi dann ein bisschen viral gegangen und dann ist ein Verlag gekommen und hat gesagt, schreib doch ein Buch. Dann hat sie das Buch geschrieben und jetzt ist in 40 Sprachen übersetzt, weißt du? Also so wo du echt einfach denkst. Also Wahnsinn, finde ich super beeindruckend und sie ist total sympathisch. Also man kann sich da alles anschauen. Und das Hörbuch ist auch von ihr gelesen, wer da Bock hat, quasi die Stimme von ihr dazu hören. Ich wollte jetzt dann schon nur fragen, weil eben, wir haben dann drei quasi Probleme des Darms, sauer aufstoßen, erbrechen und Verstopfung, quasi ein die Kapitel so ein bisschen kennengelernt. Jetzt wollte ich die zuerst schon fragen, ich meine, ich kann mal denken, was die am meisten beschäftigt, weil du sauer aufstoßen einfach mit deiner Speiseröhrenentzündung, die lang begleitet hat oder begleitet und erbrechen, man hat es am witzigsten gefunden. Geht die, also das ist ja voll spannend gefunden.
Aber jetzt ich bin jetzt extrem gespannt.
Genau. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt war es vielleicht nur übrig, Verstopfung. Geht dir das auch so? Bist du auch so oft verstopft? Na, haben wir auch lustigerweise im Treibhaus gerade besprochen, also mit meinen Freunden. Das ist übrigens eine nette Location in Innsbruck, wenn man auf ein Bier gehen macht in Innsbruck. Und zwar das Phänomen, das sie ja anspricht, und zwar dieses, ich kann nur auf meine eigene Toilette gehen.
Das scheue, na, wieder der scheue Darm, na, wie heißt's?
Also dieses Phänomen. Genau. Ja. Und jetzt waren wir ja, ich war das ja mit dem Wohnmobil unterwegs. Und nur auf die eigene Toilette gehen, ist mit dem Wohnmobil nochmal ganz eine andere Geschichte. Weil man dann quasi nicht aus dem Auge, aus dem Sinn der Code ist, sondern der Code, man sieht ihn dann noch ein zweites Mal, spätestens beim Klo entleeren. Und dann war es bei mir so, wie es bei mir im Urlaub tatsächlich immer so ist, also Insider-Information, dann habe ich einfach mal quasi, bin ich 5 Tage nicht aufs Klo gegangen.
Ja, doch.
Und am 5. Tag habe ich mir dann persönlich so gedacht, boah, ich muss echt aufs Klo gehen, weil ich weiß nicht, wo das ganze Essen hingeht, weil im Urlaub isst man ja meistens auch noch voll viel. Und habe aber dann gemerkt, dass wahrscheinlich meine Psyche meinen Darm beeinflusst. Also quasi so, ich bin jetzt nicht daheim, ich habe nicht mehr gewohnte Umgebung, Wohnmobil, bla bla. Kennst du das, dass deine Psyche sich immer auf diese Phänomene, also sauer aufstoßen, Erbrechen oder Verstopfung auswirkt?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich kenne es halt hauptsächlich, wie du schon gesagt hast, durch sauer aufstoßen. Wobei das saure Aufstoßen habe ich ja auch nicht mehr, also schon lange nicht mehr, weil ich ja Psychotherapie gemacht habe und quasi meine Psyche das ein bisschen in den Griff gehabt. Das war ja so ein ganz großes Stressthema bei mir, oder? Also da ist ganz viel drum gegangen, dass ich einfach sehr gestresst war und das sich halt auf das ausgewirkt hat. Sauer aufstoßen, was war das Wort?
Erbrechen und Verstopfung.
Genau, erbrechen kenne ich gar nicht.
Also so dieses aus Stress speien, kotzen oder?
Na? Das kenne ich nicht, das habe ich nie gehabt. Ich übergebe mich eigentlich immer nur, wenn ich Migräne habe. Und als wäre Migräne nicht schon scheiße genug. Dann kommt halt auch noch kotzen dazu. Ja, geil. Gott sei Dank, auch schon lange nicht mehr gewesen, Klopfer auf Holz. Aber zweitens und drittens, Verstopfung kenne ich nicht so wirklich. Ich hab eher das gegenteilige Thema, dass ich halt eher nervös bin dann und dann eher schon aufs Klo muss. Habe aber früher das schon voll extrem gehabt, dass ich mir auch dachte, boah, vielleicht halte ich das jetzt noch bis daheim, auch wenn es noch irgendwie 6 Stunden sein oder so, weil daheim ist halt schon irgendwie daheim und da fühle ich mich einfach wohler. Habe das aber seit ein paar Jahren auch sehr bewusst abgelegt, weil ich mir einfach denke, so, ich muss halt jetzt aufs Klo, hilft nichts. So, natürlich schaue ich, dass es jetzt nicht irgendwie gerade ist, wenn ich mit irgendwie, keine Ahnung, ein Kundengespräch habe und bei denen dort bin und da eine Stunde dort bin, dass ich sage, entschuldige kurz und dann einfach 10 Minuten am Klo verschwinde, so, das nicht. Aber vor allem im Urlaub oder so ist mir das mittlerweile relativ egal. Also ich denke mal, was halt im Urlaub dann bei mir schnell ist, wenn ich in einem Hotel schlafe zum Beispiel, dann will ich nur auf meinem Hotel-Klo.
Ja, genau. Dann geht es immer ins Zimmer.
Ja, genau. Das schon. Also wenn jetzt irgendwie im Wellnessbereich liegst und denkst so, ja, okay, jetzt da bin ich gerade beim Lesen, so, haben wir jetzt noch was gegessen, jetzt kann ich aufs Klo gehen. Nachher geh auf ins Zimmer aufs
Klar.
Klo. Aber einfach auch, weil es möglich ist. So. Und weil es einfach entspannter ist. Und ich glaube, dass Klo gehen schon etwas ist, wo man also ein bisschen entspannen muss, oder?
Und man ein bisschen sehr Ruhe braucht.
Ja, absolut.
Es ist interessant, weil in diesem Interview mit dem Frank Elstner sagt sie genau das. Da reden sie dann über die richtige Haltung und hat sie gesagt, vor allem geht es beim Klogehen oder beim Stuhlgang um das Entspannte sein und das sich wohlfühlen, oder? Damit sich der Darm mal ganz entleeren kann. Ich klingt schon fast religiös.
Ja. Hast du seit dem ersten Teil, da ist es ja um die Hocker, also um den Hocker und die Position gegangen, hast du das bei dir beobachtet? Hast du die anders hingesetzt? Hast du irgendwie irgendwelche Vorkehrungen getroffen? Oder hast du sogar einen Hocker zugelegt?
Ich habe das letzte Mal dann gar nicht weiter ausgeführt, eben nachdem die Freunde da das Klo zu hoch gehangen haben und das mit dem Stock mir dann erklärt haben, das war schon vor einigen Jahren, ist es so, dass tatsächlich bei mir, wenn ich Probleme auf der Toilette habe, dass ich mit meinem Müllkrübel im Klo, dass ich da einfach meine Haxen auf tue. Ja. Das habe ich schon gekannt. Aber jetzt natürlich, seit ich das Buch gelesen habe, denke ich mir umso mehr, das sollte ich eigentlich jetzt mal machen. Hast du das verändert?
Ich habe es beobachtet.
Ja.
Und ich habe da den Vorteil, dass ich deutlich größer bin als der Durchschnittsmensch.
Ja, stimmt.
Und habe das bei mir so ein bisschen beobachtet. Bei mir ist tatsächlich auf den meisten Toiletten, die ich jetzt so kenne und im Umkreis habe, so, wenn ich da normal drauf sitze quasi, dann ist es schon so, dass meine Oberschenkel quasi nach oben gehen. Also halt meine Knie sind höher, als wie mein Hintern ist.
Ja, okay.
Weil ich bin einfach fast 2 Meter groß. Und die Kloschüsseln sind halt auf dem Durchschnittsmenschen, der halt deutlich kleiner ist als ich, ausgelegt. Ich glaube, es würde sich noch optimieren lassen, aber durch meine Größe habe ich schon eine relativ gute Ausgangsposition.
Für deinen Stuhlgang.
Für einen idealen Stuhlgang.
Jetzt würde mich ja mal interessieren, nachdem wir jetzt bei Folge 2 von Damen mit Charme sind, Wie geht es euch dabei, uns so zuzuhören, wie wir uns über unsere Studiengänge und unseren Darm unterhalten? Was für Gedanken gehen euch da durch den Kopf? Denkt euch, boah, die zwei, die nehmen sich da auch nichts weg und ratschen einfach gemütlich dahin und boah, kann die auch oder könnt die nicht? Lasst uns doch gerne mal auf Instagram oder per E-Mail an podcast@irgendwas-boecher.de wissen, wie nehmt's denn ist es wahr? Habt ihr vielleicht noch Fragen, die wir beantworten könnten?
Immer her damit.
Immer her damit. Und ich glaube, das nächste Mal lesen wir dann die Welt der Mikroben, also sprich das Finale, den finalen Teil des Buches. Und ich bin schon gespannt, was wir über unsere quasi Bewohner des Darms dann noch so mitnehmen können für die Zukunft.
Na dann viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Kurzer Hinweis zum Schluss, bevor es vorbei ist. Wir haben ja auch eine Podcast-Aktivität.
Und zwar unser 360-Grad-Gewohnheiten-Journal. Also in rund 60 Minuten erlebst du eine geführte Übung, die dich dabei unterstützt, deine Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Und zwar mit neuen Gewohnheiten. Du findest unser 360-Grad-Gewohnheiten-Journal mit Anleitung und der dazugehörigen Podcast-Folge kostenlos auf unserer Webseite unter www.irgendwas-boecher.at.
Bis zum nächsten Mal.